Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Patzos, ich betreibe den Finanzblog nurbares-ist-wahres.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
Ja, hallo, mein Name ist Anton Gneupel, ich betreibe den YouTube-Kanal DWDividende und auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserem Format.
Ja, und in der heutigen Folge Nummer 3 unseres Podcasts möchten wir einen Themenschwerpunkt aufgreifen, den ein Hörer vorgeschlagen hat. Auf diesem Weg vielen Dank an Marl. Und zwar hat er gebeten, wir mögen uns doch dem Thema REITs widmen in Verbindung mit dem Status der Immobilienmärkte. Und ihn interessiert unsere Meinung dazu. Die werden wir heute kundtun. Und ja, unser Ziel ist es, erstmal grundlegend über REITs zu informieren, was es bei der Anlage in sogenannte Real Estate Investments Trusts, was es damit auf sich hat und was da zu beachten ist. Und auch in dieser Podcast-Folge schließen wir dann mit dem Hochdividendenwert des Monats. Ja, und für die Hörer, die jetzt neu dazu gekommen sind, beim Hochdividendenwert des Monats stellen Anton und ich euch jeweils ein ausschüttungsstarkes Wertpapier aus dem Angebot der international gehandelten Hochdividendentitel vor.
Okay, Luis, was findest du denn am Geschäftsmodell mit Immobilien überhaupt so interessant? Und wieso würdest du sagen, dass sich gerade das Investieren in Immobilien und das anschließende Mieten, Kassieren, warum sich das so für Einkommensinvestoren so gut eignet?
Ja, erstmal Real Estate Investment Trust, der Name übersetzt, also börsennotierte Immobiliengesellschaften oder immobiles Grundvermögen, beschreibt also Gesellschaften, die ja letztendlich das gesamte Spektrum dessen abdecken, was die Immobilienwirtschaft so hergibt. Und Immobilien sind in dieser Form halt nun mal wirklich die Hochdividendenwerte par excellence. Ja, und dazu tragen natürlich mehrere Faktoren bei. Das eine ist, vermutlich haben wir es mit den Real Estate Investment Trusts mit den Hochdividenden zu tun, mit der Klasse an Hochdividendenwerten, die international am weitesten verbreitet sind. Ja, die finden sich ja in 40 Ländern weltweit, die jeweils eine eigene Gesetzgebung haben, die auf Unternehmensebene Steuervorteile bieten, weil diese Gesellschaften eben von der Unternehmenssteuer befreit sind, die auf der anderen Seite einen Großteil ihrer Einnahmen bzw. Gewinne nach Erhaltungs- und Erweiterungsinvestitionen ausschütten müssen. Und dazu kommt natürlich noch eine Affinität sehr vieler Menschen zu Immobilien, die natürlich auch darin begründet liegt, dass es halt ein wirklich nachvollziehbares Geschäftsmodell ist. Ja, und das in Verbindung macht Real Estate Investment Trusts halt schon zu einer attraktiven Anlageklasse. Oder ich glaube, du bist ja auch investiert.
Ja, klar, ich bin auch investiert und ich finde, also ich habe mehrere, so zwei Seiten, so zwei Betrachtungsweisen, warum ich Immobilien als Investment bzw. als Hochdividendenwert so interessant finde. Zum einen, ich meine, natürlich, Immobilien haben den psychologischen Vorteil. Also, wie du schon gesagt hast, die Leute, die verstehen das Geschäftsmodell. Es ist einfach zu begreifen, was die Wertschöpfung ist. Da wird eine Immobilie gebaut und anschließend an einen Mieter vermietet. Das ist leicht verständlich, nicht so wie bei manchen Hightech-Unternehmen. Zum anderen hat man aber auch nicht so wie bei Aktien eine ständige Neubewertung der Bestandsimmobilien. Also ich meine, klar, auch ein REIT führt regelmäßige Bewertungen der Immobilien durch. Aber wenn man jetzt gerade über eine Immobilie in Eigennutzung redet, da bewertet diese Immobilie im Normalfall niemand neu und es bleibt für einen immer gleich. Und das hat halt so eine gewisse Konstanz für die Leute. Das ist halt psychologisch einfach angenehm zu wissen, was man da hat. Das ist einfach Betongold, das steht da, das nimmt einem jetzt niemand weg. Da fällt jetzt nicht der Kurs der Immobilie und dann hat man ein großes Problem. Das Problem hätte man halt nur, wenn man die Immobilie dann tatsächlich veräußert. Und na gut, wenn man halt in einem Gebiet wohnt, wo die Immobilienpreise sinken, dann hätte man natürlich genauso einen Wertverlust wie bei Aktien. Aber es ist halt nicht ganz so offensichtlich die Schwankung der Werte. Das jetzt erstmal nur zur psychologischen Seite. Ansonsten hat man natürlich auch diverse technische Vorteile bei der Vermietung bzw. bei der Investition in Immobilien. Also es ist einfach, wie du auch schon gesagt hast, so ein Einkommensinvestment par excellence. Also man investiert halt einmal, wie es halt für Einkommensinvestoren auch eigentlich gut geeignet ist. Viele Einkommensinvestoren haben ja schon einen gewissen Kapitalstock, den sie dann investieren. Und da geht es ja gar nicht so unbedingt um die Vermögensmehrung, sondern einen möglichst verlässlichen Cashflow zu generieren. Und das ist ja eigentlich genau der Fall bei Immobilien. Da wird einmal investiert und dann später ist das meiste, was an Geldflüssen entsteht, was an Umsatz entsteht, davon ist dann eben das meiste Gewinn. Klar, man muss ein paar Instandhaltungsgebühren zahlen, aber es ist eben nicht so wie bei einem produzierenden Gewerbe, wo dann eben gleich mal 80% des Umsatzes einfach an Kosten weggehen, sondern wenn man einmal investiert hat, dann ist eben ein großer Teil einfach quasi ein Ertrag. Und das macht das Ganze schon für mich zu einem echten Hochdividendeninvestment bzw. Einkommensinvestment. Genau, also es ist sowohl technisch als auch psychologisch, denke ich, für viele Investoren gut geeignet.
Ja, vielleicht noch an der Stelle für die historisch Interessierten, die Real Estate Investment Trusts wurden durch ein gleichnamiges Gesetz, nämlich den The Real Estate Investment Act of 1916 im Jahr 1960 in den USA ins Leben gerufen. Und das Ziel der damaligen Regierung war es tatsächlich eben, möglichst vielen Privatanlegern den Zugang zu einem Immobilienportfolio zu ermöglichen. Und das war auch der Grund, weswegen dann das Gesetz in den USA eben vorsah, dass Unternehmen, die da drunter fallen, eben ihr Geld mit der Bewirtschaftung von Immobilien verdienen müssen, ja, beziehungsweise dass da eben bestimmte Mindestimmobilienquoten vorgeschrieben waren und im Gegenzug der Steuervorteil natürlich lockte und für den Anleger, für den US-Anleger seinerzeit, die relativ hohen Ausschüttungen, was natürlich in einem Land, wo die Altersvorsorge über die Kapitalmärkte erfolgt, auch ein ganz wesentlicher Faktor ist. Ne? Und diese Gesetzgebung hat es dann auch geschafft, in den Folgejahren wirklich in vielen Ländern weltweit Einzug zu halten. Und ich muss auch noch sagen, was ich so faszinierend finde an den Real Estate Investment Trust, ist ja wirklich die enorme Breite dessen, was man da tatsächlich handeln kann. Ja, du hast ja selber mal als Hochdividendenwert des Monats vorgestellt, ja, ein Real Estate Investment Trust, der in landwirtschaftlich Flächen investiert. Ja, und genauso geht es aber auch in Wälder, in Apartmentanlagen, die klassischen Einkaufszentren, wie man sie natürlich kennt, ja, bis hin zu Spezialimmobilien, mittlerweile selbst Flächen, auf denen Windräder stehen, Eisenbahnschienen, die als Reit betrieben werden. Also die Bandbreite ist wirklich sehr, sehr enorm und auch nochmal innerhalb dieser gesamten Anlageklasse abgestuft. Das heißt, die Real Estate Investment Trusts sind ja erstmal ganz normale, in Anführungsstrichen, börsennotierte Unternehmen. Das heißt, ich kann da normal in Anführungsstrichen Wertpapier kaufen, die normale Aktie. Es gibt aber auch beispielsweise Vorzugsaktien bzw. Genusssteine, die bekannten Preferred Shares. Da hatte ich ja auch in Folge 1 einen vorgestellt. Es gibt auch Anleihen, sodass ich auch innerhalb ein und desselben Reits variieren kann, was oder in welcher Form ich mein Geld dort anlege, ob als Eigenkapital, als Fremdkapital, als Twitter.
Ja, du hast natürlich recht. Das Ganze ist sehr facettenreich. Vor allem auch so mit den Datacentern-Geschichten oder diese Reitunternehmen, die beispielsweise Telefonmasten aufstellen. Da gibt es ja wirklich eine ganze Menge, was mit der Bewirtschaftung bzw. von der Vermietung, was von dieser Vermietung von Immobilien, was damit zusammenhängt. Wieso sollte denn jetzt ein privater Investor, der beispielsweise 50.000 Euro übrig hat, was er zur Einkommensgenerierung anlegen möchte, wieso sollte der sich denn jetzt für REITs entscheiden? Also wieso sollte der das Geld über die Börse anlegen und sich nicht einfach ein oder zwei kleine Wohnungen in seiner Stadt kaufen?
Ja, der Immobilienmarkt oder Immobilieninvestitionen bedingen ja eine relativ hohe Kapitalintensität. Ja, das heißt, tatsächlich mit 50.000 Euro, selbst wenn ich den Finanzierungsrahmen ausnutze, dann werde ich mir auch tatsächlich nicht viel mehr als vielleicht zwei, drei Wohnungen kaufen können und habe damit natürlich als Privatinvestor ein Klumpenrisiko. Und wenn es eben einen Grundsatz gibt, der tatsächlich ja, über einen Zweifel erhaben ist im Bereich der Einkommensinvestoren, dann ist es eben der der Streuung. Und REITs sind tatsächlich meines Wissens die einzige Möglichkeit, selbst mit einem bescheidenen Vermögen, mir ein Portfolio aus, ja, mehreren tausenden Immobilien aufzubauen, teilweise sogar Zehntausenden, um die auch über die gesamte Welt verteilt sind, über Nutzungsarten verteilt sind und aus denen ich regelmäßig Erträge ziehe, das zusätzlich auch noch professionell bewirtschaftet ist, bewirtschaftet wird und ja, um das ich mich dann tatsächlich auch nicht kümmern muss. Ja. Das fängt bei Renovierung, Neuvermietung an und hört dann nicht zuletzt bei eben ja, Problemen mit Mietern auf. Also das alles ist ja dann aus Sicht des Anlegers automatisiert. Und zumindest ein Teil dieses für einkommensorientierte Anlagen vorgesehenen Geldes ist dann durchaus der Überlegung wert, eben in REITs zu investieren.
Ja, ich denke auch, wenn man so einen gewisserweise einen begrenzten Kapitalstock zum Investieren hat, ist das, denke ich, eine der besten Möglichkeiten, um sich gut in diesem Bereich zu positionieren. Also man hat ja, das ist ja wirklich eigentlich faszinierend, dass man bei einem Investment in REITs wahrscheinlich im Vergleich zur Einzelimmobilie wahrscheinlich eine bessere Rendite hat durch Skaleneffekte, weil eben die Verwaltung von einer Immobilie mehr, nicht proportional mehr Aufwand im Unternehmen verursacht. Also irgendwann verteilt man halt einfach nur noch die fixen Kosten im Management auf sehr, sehr viele Immobilien. Und also man hat mehr Rendite bei gleichzeitig weniger Risiko und bei gleichzeitig weniger Aufwand. Also ich denke, das hat wirklich sehr viele Vorteile, sich für REITs zu entscheiden. Obwohl man natürlich auch so eine, das mit dem Kreditrahmen wahrscheinlich, dass man wahrscheinlich eher nicht mit Kredit arbeiten kann. Also man kann jetzt bestimmt auch so einen, ich glaube, das wird Lombard-Kredit genannt, aufnehmen und damit in REITs investieren. Aber das ist dann doch deutlich riskanter, als wenn man teilweise eben für die eigene Immobilie eben mit einem Fremdkapitalhebel arbeitet.
Ja, also meines Wissens gibt es keinen REIT, der es erlaubt, dass die Anleger eine Grundschuld auf diesen eintragen lassen. Das wäre natürlich super. Nein, das geht nicht. Ich kann also, ja, ich kann schon mit dem Hebel arbeiten, aber nicht mit dem Hebel, mit dem Immobilieninvestoren üblicherweise arbeiten. Also mit einer hier in Deutschland zumindest sehr, sehr günstigen Grundschuld. Das funktioniert im Bereich nicht. Was das Rendite-Risikoprofil angeht, das sehe ich ein bisschen differenzierter, weil auf der einen Seite, klar, habe ich die Möglichkeit, mit kleinen Beträgen mir ein Immobilienweltportfolio zusammenzustellen. Auf der anderen Seite ist natürlich, dadurch, dass sich durch die Bank weg eben um börsennotierte Wertpapiere handelt, es ist kein Schnäppchenmarkt. Das heißt, sag mal, oder die erfahrenen oder etwas ausgebuffteren Immobilieninvestoren, die sind natürlich schon in heimischen Gefilden oder in Gefilden, die sich gut auskennen, in der Lage, eine ja, gute Immobilie zu einem sehr guten Preis zu erstellen, aufzuwerten und damit natürlich Renditen einzufahren, die durchaus höher sein können und auch sind als bei vielen REITs. Auf der anderen Seite vermutlich sogar mit einem geringen Risiko. Warum? Weil sie halt doch ein Stück weit Insider sind oder zumindest Insiderkenntnisse sich angeeignet haben und in einem potenziellen Schnäppchenmarkt, der eben nicht transparent ist, wie die Börse unterwegs sind. Und das kann ich natürlich mit REITs nicht in dem Maße. Ich kann natürlich auch versuchen, irgendwie aus meiner Sicht unterbewertete Papiere zu finden. Das hat aber natürlich eine völlig andere Qualität, als wenn ich wirklich als Trüffelschwein im heimischen Immobiliensektor unterwegs bin.
Ja, ich meine, das steht ja, denke ich, außer Frage, dass wenn man ein Experte in seinem Bereich ist, dass man dann durch aktive Selektion, dass man dann bessere Renditen einfahren kann. Also das ist, sehr viele Leute sind ja tatsächlich durch Immobilien sehr reich geworden, eben weil sie unterbewertete Immobilien gefunden haben, das dann aufgewertet haben, investiert haben und dann zu sehr hohen Renditen am Ende auch vermietet haben. Das steht, denke ich, außer Frage. Ich meine, aktive, gute Selektion zahlt sich aber auch, kann sich auch an der Börse auszahlen. Aber was ich meinte, war ja für den Otto-Normalanleger, der jetzt vielleicht nicht spezielles Insiderwissen hat, kein spezielles Expertenwissen, wenn der jetzt anlegen will, wenn der gut diversifiziert und renditeorientiert anlegen möchte, was dann doch vielleicht für den das Beste wäre, weil, also da bin ich dann doch schon beim Real Estate Investment Trust, weil ich denke jetzt nicht, dass sich jeder so besonders gut mit einzelnen Immobilien auskennt. Und wenn man doch sehr so einen großen Teil von seinem Kapital in einem Investmentvehikel bindet, dann sollte das, denke ich, schon sehr gut überlegt sein, weil wenn man dann eben keinen Mieter hat, beziehungsweise einen nicht zahlenden Mieter in einer Immobilie, und dann ist das halt eigentlich nur noch ein Kostenfaktor. Das muss dann schon, da muss man sich schon, denke ich, auskennen.
Ja, klar. Auf jeden Fall sind REITs für den normalen Anleger zu bevorzugen gegenüber beispielsweise geschlossenen Immobilienfonds oder irgendwelche Bauträgermodelle, wo die Transparenz und Liquidität auch fehlt, die eben, ja, eben der große Vorteil einer Börse ist. Ne? Und da allen Bilanzskandalen zum Trotz ist es ja schon so, dass die REITs als börsennotierte Wertpapiere, die dahinterliegenden Gesellschaften eben auch bestimmte Publizitätspflichten haben, testierte Abschlüsse vorlegen, die kann ich problemlos mir jederzeit laufend ansehen. Ja, es gibt Transparenzpflichten, es gibt, da wir hier teilweise Multimilliarden Dollar- oder Euro-Konzerne betrachten, haben eine entsprechende Liquidität. Das heißt, ich kann da wirklich jederzeit zukaufen oder verkaufen. Zu welchem Kurs ist natürlich eine andere Frage. Und das macht so eine Investition natürlich, was das Rendite-Risikoprofil angeht, wesentlich interessanter als eben ein geschlossener Fonds, eine entsprechende Blackbox, beziehungsweise eben Modelle, die ich als Privatperson so nur sehr, sehr schwer beurteilen kann.
Okay, also du bist der Meinung, dass man REITs durchaus nutzen kann, um sich auch geografisch besser zu diversifizieren im Bereich der Immobilien. Ist das richtig?
Ja, ich würde mir, glaube ich, niemals irgendwie ein Apartment in Seattle kaufen, als Direktinvestment, ja, aber über ein REIT ist das ja eine schöne Maßnahme, kombiniert mit Wohnhäusern in Kanada und Krankenhäuser in England und eine Erdnussfarm in Australien und was es sonst noch alles gibt. Und die Mischung macht's. Das halte ich natürlich für eine gute Möglichkeit, sich bezüglich des Einkommens zu diversifizieren. Und ich praktiziere das ja auch selber. Vielleicht noch ein paar Takte, damit wir überhaupt einordnen können, von was für einem Markt reden wir hier eigentlich, wie groß ist der? Es gibt so etwa 1000 REITs weltweit. Die 500 sind in dem globalen Real Estate Index enthalten. Und dieser Index, der hat eine Kapitalisierung von 1,5 Billionen US-Dollar. Das klingt erstmal vieles, aber im Vergleich zum Gesamtmarkt jetzt gar nicht so eine enorme Summe. Und 46% der REITs sind in den USA heimisch. 54% verteilen sich über den Rest der Welt. Und es dominieren hier ganz klar die Industrieländer mit 73%, während die Schwellenländer eben 27% oder also REITs in Schwellenländern 27% ausmachen. Wobei wir hier nicht nach, also die Prozentangaben sind jetzt nicht nach Marktkapitalisierung, sondern tatsächlich nach Anzahl der Titel. Ja, also auch hier sehen wir haben wirklich einen großen Fundus, aus dem wir dort schöpfen können. Und wie ich ja vorhin gesagt hatte, dann kommt natürlich noch dazu, dass viele Emittenten ja auch nochmal unterschiedliche Papiere begeben haben. Ja, sei es eben die klassische Stammaktie, also ein Common Share, oder halt die Vorzugsaktie, Genussschein, Preferred Share oder eben Anleihen, die Bonds. Ja, und dann habe ich natürlich noch die ganzen Sammelanlagen, wie beispielsweise börsennotierte Fonds und ETFs, ja, und bis hin zu den sogar Hebelzertifikaten, die es auf REITs gibt. Ne? Also die riskanteste Form der Anlage. Und hier gibt es, ich glaube, jeweils ein Papier der Credit Suisse und UBS, wo mit Fremdkapital auf REITs ein Zertifikat begeben wird, was eine recht ansehnliche Dividendenrendite von eben über 20% auch momentan aufweist.
Ja, Luis, und jetzt gibt es ja natürlich diverse Möglichkeiten, in REITs zu investieren. Also wie du auch schon gesagt hast, börsennotierte Fonds, ETFs oder auch die Einzeltitel. Was würdest du denn jetzt zum Beispiel einem in Deutschland ansässigen Einkommensinvestor empfehlen, der beispielsweise auch einen ganz normalen, gängigen deutschen Broker hat, beispielsweise die Comdirect, natürlich ohne Empfehlung. Aber was würdest du denn so jemandem raten, wenn der sich im Bereich der Immobilien engagieren möchte?
Ja, mit Empfehlungen ist natürlich immer so ein bisschen schwierig. Das kommt natürlich auch darauf an, was für Ziele dieser Anleger hat.
Okay, soll ich es nochmal anders formulieren?
Nee. Wir können einfach mal ein paar Beispiele durchdeklinieren. Es kommt ja auch darauf an, beispielsweise, möchte dieser Anleger in sein Gesamtportfolio mit einer REIT-Anlage abrunden? Oder möchte er gezielt sich ein etwas größeres REIT-Portfolio aufbauen? Das sind ja auch solche Fragen. Wer einfach nur sein Portfolio ergänzen will um eine REIT-Komponente, der sollte natürlich nach Möglichkeit auf einen börsennotierten Fonds oder ETF ausweichen. Einfach deswegen, weil ich da mit einem Wertpapier in letzter Konsequenz den Gesamtmarkt sehr gut abbilden kann und mich da weiter nicht drum kümmern muss. Ja. Da gibt es durchaus sogar ETFs, die in Deutschland oder an deutschen Börsen zum Vertrieb zugelassen sind. Und beispielsweise von iShares gibt es einen, ich glaube, Global Property ETF, der weltweit eben in REITs investiert und eine Dividendenrendite von, ich meine, so um die 3,6% aktuell aufweist. Ja, ich kann aber auch durchaus auf börsennotierte Fonds aus Übersee ausweichen und selbst die lassen sich auch zum Beispiel bei dem besagten Institut handeln. Einen solchen Titel stelle ich tatsächlich dann nachher auch noch als Hochdividendenwert des Monats vor. Das wäre halt beispielhaft für jemanden, der sein Portfolio abrunden will. Vielleicht zu meiner persönlichen Anlagestrategie, da tue ich mich ein bisschen leichter. Ich selbst bilde eine Basis mit insgesamt 4 börsennotierten Fonds oder ETFs ab, ja, damit möglichst so weltweit den gesamten Markt abzudecken. Und darüber hinaus habe ich das REIT-Portfolio bestückt mit gezielt ausgewählten Anleihen und Vorzugsaktien von REITs. Ja, Auch aus dem Grund, weil es eben in diesem Bereich, was eben Anleihen angeht und Vorzugsaktien, beispielsweise keinen Fonds gibt. Höchstens in bestimmten, es gibt einige Fonds, da gibt es das als Beimischung, aber hier lohnt sich tatsächlich so ein bisschen, ja, zu gucken und zu auszusuchen, in welches Papier ich dann genau investiere.
Okay, Luis, wenn du jetzt so sagst, da gibt es vielleicht für uns EU-Mitglieder mit deutschem Broker, da gibt es jetzt vielleicht nur bei den normalen ETFs nur so Dividendenrenditen von so 3-4%, dann sollte man ja vielleicht doch eher auf die US-amerikanischen ausweichen oder dann eben speziell im Euroraum Einzeltitel auswählen. Also in Deutschland kenne ich jetzt beispielsweise den Hamborner Reit, der eine ganz interessante Dividende aufweist. In Großbritannien gibt es auch einige Reitunternehmen, die über 5% auch gerne mal zahlen. Aber auch in den Niederlanden die Euro Commercial Properties, die zahlen auch ganz interessant. Also würdest du jetzt auch eher nicht so einen klassischen UCITS-konformen ETF wählen, wenn du in REITs investieren willst, oder?
Ja, ich selber ja nicht. Was natürlich auch daran liegt, dass ich ein Auslandsdepot habe, über das ich ja problemlos auch die Titel beziehen kann, die es eben im Inland so nicht gibt. Und ist natürlich schon richtig, man merkt in Europa eben ein Stück weit, dass die Dividendenkultur eben nicht so ausgeprägt ist, was eben dazu führt, dass ja teilweise wirklich sehr ähnlich strukturierte Wertpapiere oder Fonds hier in Europa relativ niedrige Ausschüttungen tätigen und woanders eben höhere, ja, wo eben auch das Bedürfnis da ist oder die Notwendigkeit da ist, über Wertpapiere einen Teil des Einkommens oder Alterseinkommens zu verdienen oder zu erhalten. Ja, und ja, generell bin ich ja ohnehin dann auch ein Verfechter, sag mal, die Währungsräume der Einkommensströme zu diversifizieren. Und da ich ja dann ohnehin ja, hier in Deutschland Einkommen aus meiner Arbeitstätigkeit, aus Mieten beziehe, halte ich es für gar nicht so verkehrt, dann bei den Finanzanlagen dann auch vermehrt eben weltweit außerhalb des Euroraums zu diversifizieren. Aber das ist natürlich auch so eine Grundsatzfrage, die jeder für sich selber beantworten muss. Aber ich halte schon eben Währungsdiversifikation und regionale Diversifikation bei Einkommensinvestoren für wichtig.
Okay, und wenn du jetzt sagst, du möchtest in REITs investieren, also wenn sich jetzt ein privater Investor denkt, er möchte das machen, er möchte sich im Bereich der Immobilien engagieren, auf was für Kriterien hätte der denn zu achten? Also hast du da irgendwelche Sachen, wo du ganz genau hinschaust, irgendwie Verschuldungsgrad, Wachstum, Rendite auf die Immobilien, Rendite aufs Eigenkapital? Was sind da so deine Punkte?
Ja, das lässt sich auch schwer pauschalisieren, weil es ja teilweise sehr, sehr unterschiedliche REITs gibt mit unterschiedlichen Konstrukten. Beispielsweise gibt es ja auch REITs, die gar nicht mit Immobilien an sich oder die nicht Immobilien bewirtschaften, sondern eben hypothekarisch besicherte Wertpapiere erwerben. Ne? Zum Beispiel die Mortgage-REITs, ne? Das ist ja so eine eigene Unterklasse. Ja, die sind aber natürlich, was heißt natürlich, also die sind in der Regel recht stark verschuldet. Auf der anderen Seite gibt es aber auch einige, die sich das durchaus erlauben können, weil die eben, das ist eben so eine Besonderheit dieser Wertpapiergattung dann wiederum, hypothekarisch besicherte Wertpapiere erwerben, die eine, ja, quasi Staatsgarantie haben. Ja, das heißt, da ist das dann, kann man sagen, okay, ein Stück weit eben gerechtfertigt. Ja. Anders sieht es eben aus bei REITs, die tatsächlich in klassisches Beton investieren. Da versuche ich schon ein Augenmerk, ja, wie bei allen Investitionen, tatsächlich eben auf die Verschuldungsquote zu legen. Das heißt, wie viel Spiel ist da noch? Wie hoch ist das Eigenkapital, was eben auch einen Schock auffangen könnte, Dann ein anderer wichtiger Faktor, das ist, denke ich mal, ein Standard bei Einkommensinvestoren, ist natürlich so die Dividendenhistorie. Ja, wie ist die verlaufen? Wann gab es mal Einbrüche und warum gab es die? Und ich meine auch die im Bereich der REITs gibt es ja den einen oder anderen, der ja eine makellose Dividendenhistorie hat seit teilweise Jahrzehnten und selbst über die Finanzkrise die Dividenden ja konstant halten konnte. Ne? Und das, obwohl man sich ja da vor Augen führen muss, dass die Finanzkrise ja im Immobilienbereich ihren Anfang genommen hat, so 2006. Und ja, dazu kommt natürlich sowas wie die Dividendenrendite an sich. Ja, ist natürlich ein wichtiger Faktor. Jetzt kann man sich natürlich auch solche Sachen angucken wie ja, Restlaufzeit der Mietverträge, Leerstandsquoten, Gesamtkostenquoten, Ausschüttungsquoten. Da kann man natürlich sich sehr, sehr rein vertiefen. Das hat allerdings natürlich nur bis zum gewissen Grad einen praktischen Nutzen, weil letztendlich stecken wir ja selber nicht im Unternehmen drin. Und ja, inwieweit dann ja bestimmte Kennzahlen dann auch wirklich in der Zukunft konstant gehalten werden können, ja, oder ja, inwieweit ein schwarzer Schwan dann sowas zunichte macht oder befördert, kann ja auch durchaus positiv sein. Das entzieht sich ja unserer Kenntnisse und umso wichtiger ist eigentlich wirklich dieser Diversifikationsgedanken. Deswegen, also das ist ja auch immer so ein Punkt, auf dem ich dann da immer sehr drauf rumreite.
Und hast du da irgendwelche REITs, die du kategorisch ausschließt? Jetzt zum Beispiel REITs, die Gewerbeimmobilien oder Shopping-Malls oder Outlet-Center haben. Schließt du sowas schon mal kategorisch aus, weil ja tot durch Amazon? Oder wie ist das so bei dir?
Nee, ausschließen tue ich eigentlich erstmal grundsätzlich gar nichts, weil da wird ja vielleicht einer oder der eine andere wird dann vielleicht etwas schneller beerdigt, als es dann gerechtfertigt ist. Klar, es gibt einige REITs, die durch den Amazon-Effekt massiv an Wert verloren haben. Ja, zu Recht. Insbesondere, wenn es eben Shopping-Malls waren in B- und C-Lagen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch durchaus Erfolgsgeschichten, die bis heute anhalten. Ich glaube, Tenga Outlet ist halt so ein Beispiel eines REITs, der eben so Outlet-Stores in den USA betreibt und ja auch zu den Hochdividenden-Aristokraten gehört. Ich weiß jetzt nicht seit wann, aber ich glaube seit irgendwie Anfang oder Mitte der 90er ungebrochen eine mindestens konstante Dividende auszahlt, die nie gekürzt werden musste.
Ja, nicht mal in der Finanzkrise. Das Management spricht da ja auch gern davon, dass die Menschen in guten Zeiten Schnäppchen wollen und in schlechten Zeiten Schnäppchen brauchen. Das finde ich auch ein ganz lustiges Motto bei denen. Aber ich habe auch tatsächlich schon mit einigen Leuten persönlich gesprochen, die mir davon berichtet haben, wie dieses Image dieser Outlet-Center ist. Und das soll immer ziemlich gut gefüllt und gut frequentiert sein. Es ist auf jeden Fall deutlich spannender als häufig angenommen. Und wie du auch gesagt hast, da werden einige, also totgesagte, leben länger. Ne? Das ist halt ja. So eine Sache.
Ja, und ich glaube, Einkaufen ist ja auch, ja, oder allgemein Kauf- und Verkaufsakte sind ja auch, oder erfüllen ja auch ein soziales Bedürfnis. Und das wird ja das Internet nicht komplett erschlagen. Ja, natürlich werden bestimmte Geschäftsmodelle vielleicht nicht mehr funktionieren, aber andere definitiv nach wie vor. Ne? Und der Amazon-Effekt alleine wird eben mit Sicherheit nicht dafür sorgen, dass der gesamte Einzelhandel eben vor die Hunde geht. Und wer sich da eben gut positioniert, der wird auch in Zukunft dort ja, Gewinne einfahren können und entsprechende Ausschüttungen tätigen können.
Ja, da bin ich auch absolut bei dir. Es geht einfach nur darum, wie man das Ganze mit Amazon handhabt, dass man eben auch beim stationären Handel einen gewissen Mehrwert im Vergleich zu Amazon schafft. Da gibt es ja sehr viel Potenzial. Also Ich, ganz ehrlich, ich will es manchmal einfach schneller haben als nur Versand bis zum nächsten Tag. Aber dafür muss dann halt auch der stationäre Handel gewährleisten, dass vor Ort ein gutes Angebot ist und das dann nicht erst dort bestellt werden muss, weil wenn es ums Bestellen geht, dann kann ich das ja auch gleich im Internet machen. Also bin ich voll bei dir, der stationäre Handel, der hat Potenzial und ist meiner Meinung nach auch nicht vorm Aussterben, solange man sich eben auf die Kernkompetenzen, auf die Potenziale konzentriert. Du hattest ja vorhin nochmal konkret als Kriterium genannt, dass du auf die Verschuldung achtest. Also, man hat es ja in der Finanzkrise gesehen, dass besonders Unternehmen, die mit einem etwas üppigeren Hebel gearbeitet haben, dass die dann doch mal in die Insolvenz gehen mussten. Wieso ist das denn so? Ich meine, die haben ihre Immobilien, ja, die haben ihre Kredite, aber ich meine, wo kommt dann so der Punkt, warum kommt es dann zu dieser Insolvenz?
Naja, der Hebel sorgt natürlich dafür, dass ich einen entsprechenden Schuldendienst habe. Das heißt, wenn natürlich, oder experimentieren wir einfach ein bisschen mit Zahlen, nehmen wir an, ich habe ein Unternehmen oder eine Immobilie, die ich komplett aus Eigenkapital finanziere, also sprich mit 100 Geldeinheiten Eigenkapital erwerbe, die ist ja gegen sogenannte Schocks, also externe Ereignisse, wie zum Beispiel eine Schuldenkrise, erstmal immun. Ja, weil erstmal der erste Punkt ist, ich spare laufend erstmal Liquidität dadurch ein, dass ich ja keinen Schuldendienst habe. Das heißt, ich habe ja keinen Gläubiger, der mir im Nacken sitzt. Das heißt, der Zwang zur Bedienung einer Schuld besteht nicht. Ja, und das Zweite ist aber auch vor allem, ich bin dann in der glücklichen Lage, auch wenn der Wert dieser Immobilie, der Marktwert meinetwegen sinkt, die dann noch beleihen zu können. Das heißt, ich habe dann gegebenenfalls auch den längeren Atem, so eine Krise durchzuhalten. Ja, und vielleicht sogar in so einer Situation zu sagen, okay, nehmen wir mal an, der Wert der Immobilie sinkt von 100 auf 80 in der Krise, die ist aber schuldenfrei. Dann kann ich die immer noch mit 40 beleihen und vielleicht einen völlig abgestürzten Konkurrenten aufkaufen. Ja, das heißt also, eine niedrige Verschuldungsquote erfüllt eigentlich in so einer Krise zwei Funktionen. Die eine Funktion ist, ja, ich spare mir Schulden- und Tilgungsdienst. Ja, und das zweite ist eben, ich habe quasi eine Reserve dadurch, dass ich mir Liquidität verschaffen kann, indem ich mich dann verschulde. Ja, typischerweise ist das ja auch natürlich so ein Szenario, wo dann häufig auch Zentralbanken dann die Zinsen senken, wenn so ein Zinssenkungszyklus und zumindest wenn dann das Gröbste überstanden ist, habe ich dann gegebenenfalls auch die Möglichkeit, mich sehr günstig zu finanzieren. Umgekehrt habe ich eine hohe Verschuldungsquote, nehmen wir an eben 80%. Ja, das heißt also von meiner Immobilie im Wert von 100 Geldeinheiten sind 20 Eigenkapital, 80 Fremdkapital. Dann habe ich natürlich erstmal einen monatlichen Schuld- oder Zins- und Tilgungsdienst, den ich erbringen muss. Sobald ich den nicht erbringen kann, zum Beispiel weil mir Einnahmen wegbrechen, ja, weil zum Beispiel meine Hauptmieter im Zuge einer Krise pleite gegangen sind, dann reißen die mich eben mit in den Strudel, weil die Bank natürlich dann sofort verwerten wird. Und gerade in der Krise wird sie sofort verwerten wollen, weil sie die Bank sich dann gar nicht leisten kann, abzuwarten, bis sich die Preise eventuell irgendwann vielleicht beruhigen. Ja, sondern die wollen halt die Ersten sein, die die Immobilie auf den Markt schmeißen, bevor zu viele andere kommen. Und der zweite Aspekt, ich kann mir kein neues Kapital beschaffen, weil ich eh bis zum Kragen verschuldet bin. Und das kennen wir ja alle. Wer keine Sicherheiten hat, der kriegt dann auch in so einer Situation kein Geld. Und das beides macht es natürlich gefährlich.
Die Frage war ja auch bei unserem Zuhörer, wie wir allgemein den Immobilienmarkt bzw. den globalen Immobilienmarkt einschätzen. Ich meine, man hört es ja auch immer wieder, man sieht es auf den Zeitschriften, wann platzt die Blase, wann ist das zu Ende. Ich meine, man hört auch immer von der Nullzinspolitik, die die Immobilienpreise boomen lässt. Ich meine, in Amerika haben wir auch wahnsinnig teure Immobilien in vielen Bereichen. Was ist denn so deine Einschätzung und wie siehst du das im Zusammenhang mit dem Reiz?
Ja, also zum einen sind natürlich Reiz unmittelbar von ja, Preisexzessen nach oben wie unten betroffen, logischerweise, weil die bilanzieren ja durchaus auch zu Marktwerten. Das heißt, wenn ich eine Immobilie an einem Standort habe, der zu einer Preisblase neigt, dann wird natürlich auch dieses Objekt entsprechend im Preis steigen und entsprechend bilanziert. Und das ist dann auch das Gefährliche, gerade wenn ich eben hohe Schulden habe und dann irgendwann der Preis fällt. Nehmen wir eben das Beispiel von eben, wenn ich meine Immobilie habe, ursprünglicher Wert 100, beliehen mit 80. Und jetzt fällt die aber auf der Marktwert auf 70. Dann steht natürlich auch sofort die Bank vor der Matte und möchte eben weitere Sicherheiten sehen, um eben ihren Kredit gedeckt zu wissen. Und entsprechende Klauseln befinden sich übrigens auch bei den oder in den Kreditverträgen hier klassischer Häuslebauer hierzulande. Ne? Also dass es tatsächlich dann eine Nachbesicherungspflicht gibt, wenn der Marktwert zu stark einbricht. So, und jetzt ist natürlich die Frage, die wird ja tatsächlich Land auf, Land ab diskutiert, befinden wir uns in einer Blase, ja oder nein? Und es gibt von der UBS einen tatsächlichen Global Real Estate Bubble Index, den ist ein PDF-Format, kann man sich auch herunterladen, werden wir auch entsprechend unter dem Podcast verlinken. Und die machen Folgendes, die Jungs und Mädels von der UBS, die haben sich fünf Kriterien rausgesucht, die eine geeignet sind, so eine Blase anzuzeigen. Ne? Und das ist zum einen das Preis-Einkommensverhältnis. Das heißt, auf gut Deutsch, wie viel Jahresgehälter muss ich auf den Tisch legen, um mir eine durchschnittliche Immobilie, durchschnittliche Wohnung kaufen zu können. Das andere ist das Kauf-Mietpreis-Verhältnis. Das heißt, wie viel Jahreskaltmieten kostet mich im Schnitt eine entsprechende Immobilie. Ein dritter Aspekt ist die Veränderung des Anteils der Hypotheken am Bruttoinlandsprodukt. Der vierte Faktor, die Veränderung des Anteils des Baugewerbes am Bruttoinlandsprodukt. Und der fünfte und letzte Punkt, das Preisgefälle zwischen Stadt und Land bei vergleichbaren Objekten. So, und was die machen ist, die entwickeln daraus einen entsprechenden Index. Der ist aber tatsächlich nicht länderzentriert, sondern dann Regionen bzw. städtezentriert. So, jetzt natürlich eine etwas fiese Frage, aber was glaubst du denn, wer steht denn auf Platz 1? Also, welche Region, Schrägstrich Stadt, weltweit gesehen, neigt demnach am ehesten zur Blasenbildung aktuell?
Ja, ich weiß es jetzt natürlich nicht ganz genau, was das teuerste Pflaster ist auf unserem Planeten, aber ich würde mal so vermuten, dass auch allein so vom begrenzten Platz her New York mit ganz vorne ist. Einfach, ich meine, man sieht es ja, warum gibt es dort die ganzen Wolkenkratzer, weil kein Platz da ist. Man muss einfach mehr Platz schaffen und das geht dann eben einfach nur noch in die Höhe. Also von daher würde ich denken, dass New York mit ganz vorne dabei ist. Ansonsten, puh, muss ich auch ehrlich sagen, weiß ich es nicht. Aber ich meine, was heißt Blase, ne? Ich meine, Blase ist eigentlich eine irrationale Überbewertung von einem Vermögenswert oder von einer Aktie oder von einer Immobilie. Und ich meine, wenn das Gut, die Immobilien, wenn der Platz knapp ist, wenn das dann bei enorm großer Nachfrage sehr teuer wird, ja gut, da muss man sich auch fragen, ist jetzt hier, kann man jetzt wirklich von einer Blase reden oder ist das einfach ein extrem wertvolles Gut? Ja, also ich muss sagen, also New York würde ich jetzt mal so in den Raum werfen. Was ist denn so mit ganz teuer?
Ja, interessanterweise, die US-amerikanischen Städte rangieren da oder Metropolen rangieren da auf eher hinteren Plätzen. Auf Platz 1 ist Hongkong. Ja, auf Platz 2, und da wird es halt interessant, München. Und auf Platz 3 Toronto. Und allgemein dominieren kanadische Metropolen, zum Beispiel auch Vancouver, die vorderen Plätze in dieser ja, Hitliste, nenne ich sie mal. Ja, und wie gesagt, und die UBS definiert halt den Blasenindikator anhand dieser fünf Kriterien. Und ja, von daher wäre tatsächlich so der kanadische Immobilienmarkt relativ hoch bewertet. Und ja, Fernost, die einige Metropolen und eben hier in Deutschland mit München eben auch ein Ballungsgebiet auf unter den Top 3. Und ja, wenn man sich eben so tatsächlich mal insbesondere die ersten beiden Faktoren anguckt, so Preis-Einkommensverhältnis und Kauf-Mietpreis-Verhältnis, und sich da mal eben vorstellt, wie die eben momentan aussehen in München, dann liegt dieser Gedanke zumindest nicht ganz fern. Ne?
Ja, also ich meine, so zu wissen, ob man jetzt eine Blase hat, das ist, denke ich, ganz, ich meine, es ist gut zu wissen für Leute, die jetzt sich vielleicht überlegen, in dem Bereich eine einzelne Immobilie zu kaufen. Aber ich denke, dass man gerade, wenn man einen Reit hat, der eher chancenorientiert arbeitet, der auch mal opportunistisch sich da anpasst und der einfach immer versucht, das Beste für die Investoren rauszuholen, dann kann man, denke ich, auch von so vermeintlichen Blasen, vermeintlichen Überbewertungen, denke ich, auch durchaus profitieren als REIT-Investor. Weil es gibt auch in Deutschland die deutsche Konsum-REIT, die investieren in so ganz klassische Immobilien wie Immobilien, wo dann Supermärkte reinkommen. Und wenn eben ein Grundstück deren Meinung nach sehr teuer ist, wenn die Immobilie sehr teuer ist, von der Bewertung her, dann zögern die da auch nicht, die mal Gewinn bringen zu veräußern. Also das ist, ich meine, Blasen und so sind natürlich immer so eine Sache, über die man nachdenken muss, aber es muss jetzt eben auch nicht nur schlecht sein, so eine hohe Bewertung.
Ja, ich persönlich habe ja auch nochmal so ein bisschen in die Geschichte geguckt und eben ein wesentlicher Faktor ist auch, es gab in der Vergangenheit kaum eine richtig globale Immobilienkrise. Ja, also was dem am nächsten kam, war tatsächlich so 2007 mit dem Preisverfall der Immobilien in den USA, was ja zum Beispiel dann Irland 2008 oder Spanien dann auch nachgezogen hat. In Spanien habe ich es ja tatsächlich auch live mitbekommen durch mehrere Aufenthalte dort, den Boom und dann den totalen Absturz, halt selbst im familiären Umfeld, zu was das geführt hat. Aber ansonsten muss man ja sagen, waren ja Immobilienkrisen relativ regionale Phänomene zu unterschiedlichen Zeiten. Ja, wenn man mal so jüngere Vergangenheit guckt, haben wir eben Japan, ja, 1990, wo wir mit Sicherheit eine Blase hatten. Da gibt es ja diese berühmte Geschichte, also wenn sie, ich weiß nicht, ob sie erfunden ist oder ob es tatsächlich valide Zahlen dafür gibt, dass der japanische Kaiserpalast eben die Fläche mehr wert war als Gesamtkalifornien, ja, wo dann die Immobilien dann eben derbe abgestürzt sind und auch die ganze Bankenlandschaft mitgerissen haben. Selbst in der Schweiz, ja, in der beschaulichen Schweiz, gab es 1993 eine Immobilienkrise mit Preisverfällen. Ja, in Ostdeutschland, ja, in den 90er Jahren, so bis 1999, ja, wo auch viele Leute viel, viel Geld verloren haben durch eben überteuert eingekaufte Immobilien. Also da gibt es schon einige. Und was es auch gab in der Vergangenheit, war durchaus Preiszyklen in verschiedenen Ländern, die sich über Jahrzehnte erstreckt haben. Also solche, ich sag's mal, so Salami-Crashs, ja, also Immobilienpreise, die eben über sich zwei, drei, vier Jahrzehnte also Preise, die gefallen sind über eine entsprechende Zeit, eben in kleinen Schritten. Ja. Zum Beispiel war das mal in Frankreich über mehrere Jahrzehnte der Fall oder auch in Norwegen. Und da sind wir dann wieder beim Punkt, den ich dann schon zweimal betont habe, halt Diversifikation. Dagegen schütze ich mich durch ein breit aufgestelltes Portfolio. Ja. Weil jetzt mit Risiken der Mikrolage, da fangen wir ja gar nicht erst an. Ne? Also das ein Gebäude entwertet wird durch Maßnahmen, die eben in der Umgebung getroffen werden. Ja, damit haben wir ja, glaube ich, schon sehr viele Aspekte des Themenkomplexes Real Estate Investment Trusts erschlagen. Allerdings bei weitem nicht alle. Wir möchten jetzt übergehen zur Standardrubrik der Hochdividendenwert des Monats. Und ich schätze mal, Anton, auch du hast heute einen Reit mitgebracht.
Ja, also ich habe tatsächlich keinen Einzelreit mitgebracht, sondern eine Sammelanlage für diesen Sektor, einen sogenannten Closed End Fund. Der hat verschiedene Besonderheiten im Vergleich zu einzelnen REITs, aber auch im Vergleich zu klassischen ETFs. Den CEF, den ich heute mitgebracht habe, das ist der Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund. Der investiert global in REIT-Unternehmen und das mit 60% in normale Aktien, in die Common Shares und zu etwa 40% in die sogenannten Preferred Shares, zu denen Luis auch schon in Folge 1 einiges erklärt hatte. Unter den Top-Positionen befinden sich viele gut bekannte Vertreter dieser Wertpapiergattung mit unter anderem Annaly Capital, Starwood Property Trust und auch Omega Healthcare Investors. Zu denen habe ich auch allen bereits ein Video auf meinem Kanal DB Dividende gemacht. Also falls ihr euch für diese einzelnen Titel investiert, könnt ihr auch gerne mal bei mir vorbeischauen für einzelne Betrachtungen. Der Fonds, der Closed End Fund mit dem Kürzel NRO, hat natürlich die Besonderheit, dass er mit einem Fremdkapitalhebel arbeiten kann. Die Fremdkapitalquote liegt in diesem Fall bei 30%. Das ist noch nicht ganz ausgereizt, der Spielraum, der gesetzliche Spielraum für die Verschuldung, aber es ist schon ein recht hoher Verschuldungsgrad. Der CEF, der Closed End Fund, wird aktuell mit einem Disagio auf den NAV von 10% gehandelt. Das heißt, dass man ihn tatsächlich günstiger kriegt als das, was im Fonds vorhanden ist. Also nur mal als Beispiel, wenn ich jetzt für 100 Dollar Fondsvermögen, für 100 Dollar Reiz im Fondsvermögen habe, dann könnte ich die für 90 Dollar kaufen. Es ist einfach ein Abschlag, der resultiert beispielsweise aus einem Misstrauen dem Management gegenüber, auf einem Misstrauen der Investoren, der häufig auch privaten Investoren, das sind wenig institutionelle Anleger. Genau, also kann man hier die Rendite völlig risikolos hebeln. Die Dividenden des Closed End Funds werden monatlich gezahlt und die Dividendenrendite liegt aktuell bei knapp 10%. Der Wert aller ausstehenden Anteile des Neuberger Berman Fonds liegt bei etwa 230 Millionen US-Dollar und der kann über das Kürzel, was ich auch schon genannt hatte, über das Kürzel NRO oder die WKN A0KFJA gehandelt werden, auch ohne Probleme bei deutschen Brokern wie der Comdirect, alles ohne Probleme erwerbbar. Wollen wir jetzt zu deinem Hochdividendenwert des Monats kommen, Luis?
Na, aber unbedingt. Da liegen wir diesmal auch gar nicht so weit auseinander. Ich habe mitgebracht einen Titel, den ich selber im Portfolio habe und der sich sehr gut eignet, um den gesamten Sektor weltweit abzudecken, nämlich den Aberdeen Global Premier Properties Fund. Auch hierbei handelt es sich um einen börsengehandelten Fonds, der aktiv gemanagt wird. Unter den Top 10 Werten befinden sich bekannte Vertreter, unter anderem ja, die schon fast legendäre Realty Income Corporation, einer der ältesten Reiz, ein riesiger Gemischtwarenladen. Dann auch Welltower. Ich glaube, den hat es auch mal auf deinem Kanal vorgestellt, Anton.
Ja, genau, das habe ich schon vorgestellt.
Richtig. Und ja, oder solch ein kanadischer Wert, Dream Global Ride. Ja, also der Wert beispielsweise ist ein Kanadier, der aber auch in deutsche Büroimmobilien investiert ist. Und tatsächlich verfolgt der Fonds einen weltweiten Ansatz. Wir haben 46% US-Anteil, 10% Japan, knapp 7% Deutschland, um die 4% Großbritannien, Australien, Kanada und ja, auch so ein paar Exoten wie 0,5% Finnland, Brasilien oder 0,7% Chile, 0,8% Irland. Also ja, weltweit sehr weit gestreut. Dasselbe gilt auch für die Nutzungsarten. Also da finden wir auch von Industrie über Einzelhandel, Büro, Hotels, Entwicklungsgesellschaft, Krankenhäuser und Spezialimmobilien. Sehr klein ist mit 5,4% der Anteil der Mortgage Rights, also dieser hypothekarisch besicherten Wertpapiere. Also wer einen Fonds erwerben will, der eben überwiegend oder ganz überwiegend auf Betonreiz setzt, der ist damit sicherlich schon mal hier an der richtigen Adresse. Der Fonds wird gehandelt an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel AWP, beziehungsweise die ISIN lautet US 00302 L1089. Und jetzt muss ich mich korrigieren zu vorhin, der ist nämlich nicht bei der Comdirect handelbar. Ich entziehe sich jetzt leider auch meiner Kenntnis, ob oder bei welchem Broker in Deutschland der zu erwerben ist. Aber regulatorische Hemmnisse gibt es oder sollte es nicht geben. Der müsste also erwerbbar sein. Vielleicht interessant auch, die aktuell wird da mit einem Abschlag zum inneren Wert von 10% gehandelt. Die Dividendenrendite beläuft sich auf 9%. Und also über 9% und ausgeschüttet wird monatlich.
Ja, ich glaube, das Problem bei dem AWP ist, dass der keine echte Wertpapierkennnummer hat. Also grundsätzlich gelten ja Closed-End Funds als Aktien, fallen dementsprechend auch nicht unter die MiFID II-Regularien. Aber man braucht eben eine richtige WKN, um bei deutschen Brokern handelbar zu sein. Also sehr viele Closed-End Funds haben die bereits so eine WKN, aber ich glaube, für den gilt das nicht. Aber es gibt auch viele CEFs mit dem Immobilienfokus, die bei der Comdirect auch handelbar sind. Also da muss man sich jetzt nicht auf so einen da versteifen. Aber ich denke, das wird auch noch kommen mit der WKN. Also dann beim Anhören kann man auch einfach mal nachschauen, wie da der aktuelle Stand ist.
Ja, und ansonsten über die Broker mit ausländischem Bezug, wie beispielsweise Cap Trader oder Links Broker oder Interactive Brokers, da ist er auf jeden Fall handelbar. Ja, wie immer gilt, dass der Handel mit Wertpapieren mit Verlustrisiken behaftet ist, ja, bis hin zum Totalausfall. Und ja, wir dann natürlich keine Haftung nehmen für die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen und ja, auch für die Aktualität können wir da trotz sorgfältiger Zusammenstellung, zumal ein bisschen Zeit vergeht, bis der Podcast online geht, keine Gewähr übernehmen. Also bitte immer nochmal ganz frisch und aktuell informieren. Ja, und wie immer gilt auch, dass unsere Aussagen keine Anlageempfehlungen sind, sondern unsere persönlichen Meinungsäußerungen, die zudem ja von Interessenskonflikten begleitet werden können, gerade zum Beispiel beim AWP, wo ich selber investiert bin. Also fassen wir abschließend die wesentlichen Erkenntnisse unserer Podcast-Folge Nummer 3 zusammen. Ja, REITs sind ein hervorragendes Instrument für Einkommensinvestoren, um sich noch breiter aufzustellen und vor allem in der Regel die einzige Möglichkeit, in ein globales Immobilienportfolio zu investieren. Es existieren dafür eine Vielzahl von Möglichkeiten, sowohl was Länder, Regionen, Währungsräume als auch eben Immobiliennutzungsarten angeht. Ja, und wenn ihr Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge habt, dann freuen wir uns über eure Rückmeldung, denn die trägt, wie jetzt im Fall von Mal, auch dazu bei, unseren Podcast zu verbessern und noch enger an euren Wünschen auszurichten. Nutzt hierzu gerne die Kommentarfunktion direkt unter dieser Podcast-Folge oder schreibt uns einfach an einkommensinvestoren@nurbaresiswahres.de. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, kannst du den Einkommensinvestoren-Podcast auch direkt abonnieren oder du folgst uns über einen unserer zahlreichen Kanäle. Weitere Informationen findest du unter nurbaresistwahres.de beziehungsweise auf YouTube unter D wie Dividende. Das war's für heute. Auf bald und eine ertragreiche Zeit. Euer Luis.
Ja, auch von mir ein allzeit glückliches Händchen beim Investieren, beim Einkommen generieren. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder beim Einkommensinvestoren-Podcast. Euer Anton von DB Dividende.